Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Ich bin Susanne Balthasar. Herzlich willkommen zu diesem Echtzeit-Podcast, in dem wir uns in Akzeptanz üben. Gar nicht so einfach, denn Dinge oder Verhaltensweisen, die wir akzeptieren müssen, sind meistens nicht sehr erfreulich. Es ist eher etwas, das trotzdem okay ist oder auch ein bisschen egal. Das gibt es im Großen als gesellschaftliche Akzeptanz, aber auch im Kleinen. Psychologen empfehlen, Akzeptanz schon mal im Alltag zu üben. Und genau das machen wir jetzt. Ob in der eigenen Wohnung oder im Bett oder im Café, überall können wir dazulernen. Akzeptanz ist das Thema, das wir wie immer in vier Facetten zerlegen. Hier schon mal ein Vorgeschmack.
Alle müssen akzeptieren.
Akzeptanz bedeutet Anerkennung, Bestätigung, Billigung oder ein Einverständnis, keine Ablehnung.
Du schnarchst in der Nacht.
Tatsächlich empfindet nicht jeder das Schnarchen des Partners oder der Partnerin als unangenehm.
Der Mensch ist ein Provisorium.
Unordnung in der Wohnung ist immer auch eine Rebellion gegen eine unbedingt von oben auferlegte Ordnung.
Der 86-Jährige hat Demenz. Dass er jetzt als Kellner auf seine alten Tage noch fachfremd arbeitet, störe ihn überhaupt nicht.
Wenn jemand mit einem opulenten Geschenk am Ende einer Behandlung ankommt, dann ist das verdächtig.
Geschenke muss man annehmen können. Ob das auch für Psychotherapeuten gilt, auch das hören wir in diesem Echtzeit-Podcast, in dem wir lernen wollen, die Dinge zu nehmen, wie sie sind. Den Anfang macht eine der klassischen Herausforderungen der Liebe. Das Schnarchen. Fast jeder zweite deutsche Mann tut es und jede dritte Frau. Offiziell bestätigte Spitzenwerte erreichen 95 Dezibel. Das entspricht einem Presslufthammer. Solche Werte können auch der Liebe Grenzen aufzeigen, ganz klar. Aber muss man überhaupt einen Presslufthammer im Bett akzeptieren? Und welche Veränderungen oder Gerätschaften kann man dem Schnarcher zumuten? Matthias Finger hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt.
Ja, ich schnarche. Freunde sagen, ich holze ganze Wälder ab. Das überrascht mich jedes Mal. Ich selber merke ja nichts. Und meine Freundin stupst mich nur an, wenn sie genervt ist. Dabei gäbe es auch für mich zwei einfach klingende und doch so schwer umsetzbare Lösungsansätze, sagt Schlafmedizinerin Samia Little-Elk.
Alkohol ist ein Muskelentspannungsmittel und sorgt dafür, dass auch die Muskulatur im Rachenraum sich entspannt. Und dadurch schnarchen wir viel mehr, wenn wir abends Alkohol getrunken haben. Lassen wir den weg, ist das Schnarchen häufig schon mal deutlich besser. Was auch das Schnarchen häufig verstärkt, ist, wenn wir übergewichtig sind. Aber das sind Maßnahmen, die nicht immer so einfach sind.
Da stimme ich zu. Ich könnte auch versuchen, das Problem mit Geld zu lösen, wie mein Freund Lars. Er hat 1.000 Euro in eine Anti-Schnarchschiene investiert. Die schiebt den Unterkiefer nach vorn und öffnet den Rachenraum, um das Schnarchen zu verhindern. Ich traue mich kaum danach zu fragen, weil es irgendwie ein Tabuthema ist, auch unter guten Freunden. Lars muss seine Schiene erstmal suchen. Warum trägst du die jetzt nicht, wenn die eigentlich so gut ist?
Weil sich halt immer herausgestellt hat, dass ich die in der Nacht immer wieder verloren habe. Wenn ich am nächsten Morgen dann wach geworden bin, dann habe ich die halt irgendwo im Bett gefunden.
Anlass für die Anschaffung waren im Schlaflabor attestierte gefährliche Atemaussetzer durchs Schnarchen und eine neue Frau.
Bei der Beziehung hast du ja von Anfang an geschnarcht, oder?
War anfänglich zumindest kein Problem. Also da hat man sich ja auch das Bett geteilt, also im Urlaub etc. pp.
Erst beim Zusammenziehen wurde das Schnarchen ein Thema, gilt es doch als Beziehungskiller. Lars einigte sich mit seiner damaligen Freundin auf getrennte Schlafzimmer, Sleep Divorce, Schlafscheidung und zog daraufhin nachts in einen als Abstellkammer benutzten Raum. Das muss man sich leisten können. Manchen bleibt bei den gestiegenen Mieten nur die Wohnzimmercouch.
jede Nacht.
Also problematisch in einer Beziehung ist tatsächlich, wenn jemand andauernd schnarcht und der andere zum Beispiel später erst einschläft und deswegen gar nicht einschlafen kann, total frustriert ist. Irgendwann macht das auch ganz natürlicherweise aggressive Gefühle. Und das kann die Beziehung deutlich stärker stören, als wenn man entscheidet, in getrennten Zimmern zu schlafen.
Allerdings darf der Körperkontakt nicht verloren gehen. Der sorgt für die Ausschüttung des Bindungshormons Oxytocin und somit für eine starke Partnerschaft.
Also ich fand jetzt nicht, dass das Sexualleben darunter gelitten hat. Also man hat es natürlich dann um eine andere Tageszeit gemacht, aber weil man den Spaß hat... Das sollte ja jetzt sicherlich nicht irgendwie die Uhrzeit bestimmen, denke ich.
Die beiden hatten keine Kinder. Mittlerweile ist die Beziehung aus anderen Gründen zerbrochen. Gegen das Schnarchen und die Atemaussetzer unternimmt Lars nichts mehr. Er verspricht mir aber nochmal zum Arzt zu gehen. Doch ihm graut's vor dem finalen Schritt. Lars möchte im Bett nicht über einen dicken Schlauch an einen Kompressor gefesselt sein, der ständig Raumluft mit leichtem Überdruck in seine Atemwege pumpt. Für meinen Kumpel Matze und seinen Mann ist das Alltag. Beide schnarchen.
Wow, krass, ihr habt ja zwei so Beatmungsgeräte hier stehen, oder?
Ja, ganz toll, sexy, mit Schlauch und Maske und allem drum dran. Das ziert jedes Schlafzimmerbild auf Instagram.
Die Gewöhnung an die Schlafmaske hat gedauert, weil sie die Atemfrequenz vorgibt. Mittlerweile kann Matze nicht mehr ohne und nimmt sie selbst mit in den Urlaub.
Naja, es hat hier so ein Spanngurt. Die macht man über den Kopf drumherum. Und wenn man dann das Gerät gleich anschaltet, kann ich nicht mehr ganz so gut sprechen, weil es mit der Zunge was macht.
Das Schnarchen hat Matzes Beziehung übrigens gestärkt. Der Kampf gegen das gemeinsame Leiden und die Suche nach einer akzeptablen Lösung schweißen zusammen.
Man gewöhnt sich dran. Wir machen unseren Schlaufer drauf, wenn es dunkel ist. Das gehört zum Alltag dazu und man sieht den anderen unfrisiert und vor und nach der Dusche und da sieht man ihn halt dann mit einem Schlauch im Gesicht.
Vielleicht sollte ich auch etwas für meine Beziehung tun und zu rabiaten Nasenspreizern, bizarr geformten Anti-Schnarchkissen und Pflastern greifen?
Vielleicht habe ich mich auch schon dran gewöhnt, dass ich es jetzt gar nicht so als schlimm empfinde. Und also von mir aus musst du jetzt kein Schlafpflaster mal ausprobieren. Also wenn du jetzt so ein bisschen schnarchst, das beruhigt mich ja dann auch, weil ich dann weiß, dass du halt neben mir liegst und ich nicht allein im Bett liege.
Puh, da habe ich aber Glück gehabt. Meine Freundin hat mein Schnarchen wohl einfach akzeptiert.
Schnarchen, das beruhigt, das muss dann wohl Liebe sein. Was wir alles akzeptieren oder nicht, darum geht's in diesem Podcast. Wunsch und Wirklichkeit klaffen ja in der eigenen Wohnung besonders weit auseinander. Wir haben es gern aufgeräumt, besitzen aber im Schnitt 10.000 Dinge, für die wir zu wenig Platz haben. Wenn dann mal unangekündigt Besuch vorbeikommt, stopfen wir alles in die Ecke und fegen schnell nochmal durch. Aber vielleicht ist das auch gar nicht nötig und wir sind zu streng mit uns selber. Wahr ist nämlich auch, dass die meisten Menschen gerne Dinge anhäufen und es lieben zu sammeln und zu horten. Der neue Einrichtungstrend Cluttercore nimmt dieses Bedürfnis endlich ernst. Wie wir lernen, unseren Krempel zu lieben, hat Lena Fuhrmann recherchiert und warum das so schwer ist.
Home Sweet Home. Dank Social Media können wir uns täglich aufs Neue inspirieren lassen, wie schön wir es doch haben könnten in den eigenen vier Wänden. Wir müssen nur das nachmachen, was Influencer, Stars und Aufräumgurus uns vorleben. Sortierte Kleiderschränke, cremefarbene Polstermöbel und cleane Flächen. Kim Kardashian macht's vor.
Wir sind hier in meiner Familienküche. Und alles in meinem Haus ist sehr minimalistisch. Ich finde, da ist so viel Chaos in der Welt. Wenn ich nach Hause komme, will ich es einfach nur wirklich ruhig haben. Alles soll sich beruhigend anfühlen.
Beruhigend mag die Kardashian-Villa vielleicht auf eingefleischte Minimalismus-Fans wirken. Für andere ist sie ein kalter Wohnalbtraum mit dem Charme einer Großraumgarage. So eine Einrichtung im normalen Alltag umzusetzen, ist schier unmöglich, ohne InnendesignerInnen, Millionenvermögen und Putzpersonal.
Trotzdem fühlt sich manch einer von solchen Bildern unter Druck gesetzt. Schließlich gilt ein ordentlicher Haushalt in unserer Leistungsgesellschaft als besonders erstrebenswert. Wie viel Ordnung wir tatsächlich brauchen, ist allerdings für jeden unterschiedlich. Die einen müssen die Bücher im Regal akribisch nach Themen und Farben ordnen, für andere reichen schon unsortierte Stapel. Ordnung ist also nicht immer perfekt und störungsfrei. Und auch ihr Gegenstück hat seine Qualitäten, beschreibt Wundpsychologin Barbara Perfahl.
Im Unperfekten und im auch ein bisschen Chaotischen liegt natürlich auch was Freies, was Kreatives. Mal die Dinge auch sein lassen, also auch was auszulassen. Also das sind ja so die beiden Pole. Auf der einen Seite schaffe ich Kontrolle über die Ordnung und ich kann aber auf der anderen Seite auch ganz bewusst und sehr wohltuend das auch mal auslassen und die Kontrolle auslassen und dann schauen, was passiert.
Ein belebtes, sich auch mal veränderndes Umfeld kann uns eben gut tun, uns inspirieren. Stichwort kreatives Chaos. Das herrscht auf den ersten Blick auch beim aktuellen Einrichtungstrend Cluttercore. Der macht im Netz mit jeder Menge Clutter, also Krimskrams, den beigen Designwohnungen Konkurrenz.
Ich habe überraschend viele Dinge in meinem Zimmer, dafür, dass es nicht so groß ist. Alle Wände sind bedeckt. Ich weiß nicht mal mehr, welche Farbe die Wände überhaupt haben.
TikTok-NutzerInnen zeigen stolz ihre mit Blumen, Büchern, Bildern und Lampen gefüllten Wohnräume. Sie erinnern an Teenie-Zimmer der 90er, dann wieder an Kuriositätenkabinette. Bei Cluttercore wird es besonders offensichtlich. Wir alle hängen an Krimskrams und Erinnerungsstücken in unserer Wohnung. Scheinen sie auch noch so unnütz für Außenstehende, wir identifizieren uns mit ihnen und bewahren sie in Boxen, Schubladen und Taschen auf. Genau diese intimen Orte erforscht auch der Kulturwissenschaftler Andreas Gerlach. Persönliche Gegenstände zu besitzen, sie als wichtigen Teil unseres Lebens zu sehen, ist eine Grunderfahrung des Menschen, sagt er.
Wenn wir die verlieren, wenn die kaputt gehen, wenn die uns weggenommen werden oder so, dann spüren wir einen Schmerz, der an die Grenze zum Körperlichen geht. Wir fühlen mit diesen Gegenständen mit.
Beim Cluttercore werden die geliebten Figuren, Erinnerungs- und Sammlerstücke exzessiv präsentiert und bis ins kleinste Detail kuratiert. Gerlach betont, Cluttercore und Minimalismus sind sich darin dann doch wieder ähnlich.
Ich glaube, dass bei beiden Formen des Wohnens ausgestellt wird oder gezeigt wird, ich habe meine Dinge unter Kontrolle. Cluttercore ist ja nicht Haufen von Zeug irgendwie ungeordnet, ist ja nicht messy oder so, sondern ganz klar strukturiert und alles scheint eine Funktion zu haben.
In der Vergangenheit gab es da Strömungen, die sich deutlich radikaler der Ordnung versperrten, etwa Hippies oder Punks.
Unordnung in der Wohnung, auch Unordnung in Teenagerzimmern oder so etwas, ist immer auch eine Rebellion gegen eine unbedingt von oben auferlegte Ordnung und gegen eine Macht, die einen zu sortieren versucht und so und die einen dazu zwingt, Dinge zu tun, zu denen man eigentlich gar keine Lust hat und die auch vielleicht gar nicht so nötig sind. Unordnung ist immer Rebellion, bis hin vielleicht in manchen Momenten zur Revolution.
Wer noch nicht bereit ist für ausgewachsene Revolutionen im eigenen Heim, der kann zumindest versuchen, mehr Akzeptanz für sich und die eigenen Wohnbedürfnisse aufzubringen. Wohnen ist immer ein Prozess, betont Wohnpsychologin Barbara Perfahl.
Ich plädiere da so ein bisschen, dem Prozess ein bisschen zu vertrauen und sich das zu erlauben, auch mal mehr oder mal weniger ordentlich zu sein. In Abhängigkeit davon, was einem gerade in der jetzigen Situation am heutigen Tag mehr Energie gibt.
Das kann Aufräumen bedeuten, aber auch mal Unordnung einfach anzunehmen. Und sich bewusst zu machen, dass Krimskrams und Co. unsere Wohnung erst zu unserer Wohnung machen. Also ruhig mehr Selbstbewusstsein bei der eigenen Einrichtung und Mut zu kreativem Chaos. Hauptsache, wir fühlen uns wohl.
Lassen Sie das Aufräumen doch einfach mal bleiben und schauen Sie im Netz nach Bildern von Cluttercore. Dagegen sieht es bei Ihnen bestimmt steril aus. Alles eine Frage der Perspektive und der Akzeptanz natürlich. Ein Geschenk annehmen, würde man denken, ist ganz leicht. Arme ausstrecken, Geschenk greifen und Arme wieder anziehen. Aber so einfach ist es dann doch nicht, denn außer dem Gegenstand nimmt man womöglich auch die Verpflichtung zur Dankbarkeit an oder die etwas zurückgeben zu wollen. Besonders heikel ist das, wenn die Beziehung beruflich ist und wenn sie so knifflig ist wie die zwischen Patient und Psychotherapeut. Ein Geschenk ist in der Psychotherapie jedenfalls nicht nur ein hübsch eingewickelter Gegenstand, es spielt eine besondere Rolle. Welche das ist und warum man als Psychoanalytiker Geschenke nicht einfach so annimmt, darüber spreche ich jetzt mit dem Analytiker Holger Peters aus Hamburg. Hallo Herr Peters.
Hallo, guten Tag.
Wie oft kommt das denn vor, dass Sie als Therapeut von Patienten ein Geschenk bekommen und zu welchem Anlass passiert das?
Zunächst einmal, es kommt gar nicht häufig vor. Wenn,
es ist
dann,
also was Besonderes.
Es ist etwas Besonderes und in der Regel kann man bei der Beendigung einer Behandlung das erwarten von einigen Patienten, aber längst nicht von allen. Wenn jemand schon zu Beginn oder in der Anfangsphase einer Behandlung ein Geschenk mitbringt, so hat das, wie Sie eben ja schon sagten, eine besondere Bedeutung.
Nun heißt es ja in der Berufsordnung für Psychotherapeuten, man dürfe nur Geschenke von geringfügigem Wert annehmen. Was ist das denn, was die Leute Ihnen da schenken?
Ja, also das sind meistens Bücher. Wenn es um ein Geschenk am Ende einer Behandlung geht, ist es oft auch Wein. Und selten sind es auch ganz persönliche Geschenke, also selbstgemachte, in die dann sehr viel Gefühl geflossen ist.
Das klingt ja erstmal so, als ob es tatsächlich von geringfügigem Wert wäre und also von der Psychotherapeutenordnung her in Ordnung, dass Sie das annehmen. Tun Sie das?
Man kann es formal annehmen. Und wahrscheinlich gibt es viele, die das auch tun. Diejenigen, die im Bereich der Psychoanalyse und der aus ihr entstandenen Therapieverfahren arbeiten, werden es in der Regel aber nicht tun, zumindest nicht unkommentiert, beziehungsweise werden diesen Akt des Schenkens zum Anlass nehmen, über das Motiv des Schenkens gemeinsam nachzudenken.
Okay, so stellt man sich das ja auch vor in der Analyse. Warum nehmen Sie das denn nicht an, dieses Geschenk, als Analytiker? Und als Verhaltenstherapeut vielleicht schon?
Als Verhaltenstherapeut vielleicht schon, ich vermute mal. Also man kann eigentlich sagen, wenn ein Patient mit einem Geschenk kommt, ist das aus analytischer Sicht ein Geschenk. Insofern, als es die Möglichkeit bietet, an einem sehr konkreten Beispiel etwas über die Motivlage zu erkunden. Denn wer schenkt, will ja in dem anderen bewusst oder unbewusst allemal etwas auslösen. Zunächst mal kann es ganz oberflächlich betrachtet einfach Ausdruck von Dankbarkeit sein. Es kann aber auch, wenn man etwas mehr nachdenkt und dem mehr nachgeht, sich herausstellen, dass es um den Versuch einer Beschwichtigung ging, dass es um den Versuch ging, den Beschenkten in eine bestimmte Gefühlslage seinerseits zu bringen. Also das alles sind Gründe, weswegen man das nicht einfach unreflektiert geschehen lassen sollte.
Das klingt ja fast so, als ob das ein komplizierter oder irgendwie peinlicher Moment sein könnte.
Ja, das ist es in jedem Fall. Es ist ein unangenehmer Moment. Also vielleicht ist er in der allerersten Hundertstelsekunde so etwas wie eine überraschte Freude, aber das ist wirklich sehr, sehr schnell, weil dann geschieht genau das, nämlich der Schenker, die Schenkerin will ja in dem Beschenkten ein Gefühl auslösen und tut es auch und führt damit gerade in der therapeutischen Situation natürlich zu einer großen Irritation im Behandler, weil er darf nicht sozusagen naiv bei der Dankbarkeit bleiben. Er darf aber auch nicht oder sollte nicht und würde wahrscheinlich auch nicht das einfach brüsk zurückweisen. Das wäre ja äußerst schwierig. Sondern er sitzt dann erstmal auf seinem Gefühl, beziehungsweise dieses etwas peinliche, unangenehme, befangene Gefühl ist in ihm. Und er muss dann sehen, wie er damit umgeht und wie er da wieder rauskommt. Und zwar in einer für den Patienten akzeptablen Art und Weise. Es geht ja darum, daraus etwas im besten Falle Konstruktives machen zu können.
Könnte es denn nicht einfach sein, dass die Person Ihnen ganz unbedarft eine Freude machen will?
Ja, natürlich könnte das. Auf der bewussten Ebene ist das wahrscheinlich so. Aber wir sind dann ja dazu angehalten, zu überlegen, erstmal in uns selbst und dann zusammen mit dem Patienten, was hinter oder unter diesem bewussten Motiv, eine Freude zu bereiten, tatsächlich steht. Nehmen wir mal an, es ist jemand, wo sich nach einiger Zeit herausstellt, dass der ganz häufig in bestimmten Situationen dazu greift, Geschenke zu machen. Also nicht nur in der Therapie, sondern auch in allen anderen Situationen. Also muss man sich doch dann die Frage stellen, warum macht er oder sie das?
Und warum macht man sowas?
Man macht so etwas, um etwas anderes in der Regel zu verbergen, damit etwas anderes nicht zum Vorschein kommt. Nämlich nicht die freundlichen, sondern die aversiven Regungen. Die unbequemen, die schmerzhaften, die beängstigenden vor allem. Die können dann einfach ihr Dasein im Schlaf des Unbewussten einfach weiterführen, weil sie dann eben nicht berührt werden.
Und kann man das auch auf Geschenke im Alltag übertragen?
Eigentlich trifft alles, was in einer therapeutischen Situation stattfindet, irgendwo auch für Alltagssituationen zu. Nur da steht es natürlich nicht so im Fokus. Also in der Alltagssituation geschieht das alles viel unreflektierter, sowohl vom Schenkenden als auch vom Beschenkten aus. Das kann, wie gesagt, sein, dass jemand innerlich sich darauf angewiesen fühlt, von allen anderen Menschen immer als ein freundlicher, positiver, großzügiger Mensch betrachtet zu werden. Und wenn das quasi einem inneren Zwang folgt, dann ist das etwas sehr, sehr Bedenkliches. Wenn es einfach so ist, dass jemand tatsächlich ein freundlicher, großzügiger Mensch ist, was ja ohne weiteres auch sein kann, dann ist es ja vollkommen in Ordnung.
Und im Alltag reagiert man ja meistens so, wenn man ein Geschenk bekommt, dass man sich freut oder wenigstens so tut, als ob man sich freut, das Geschenk dann zur Seite legt und ja vielleicht auch nie wieder benutzt. Mhm. Ist das denn aus Ihrer Sicht die richtige Reaktion oder sollte man da vielleicht auch das Geschenk mehr thematisieren?
Ich glaube, das hängt sehr von der Beziehung der beiden Beteiligten ab. Wenn die sich gut kennen und der Beschenkte das Gefühl hat, hier stimmt irgendwie etwas nicht oder das Geschenk würde so überhaupt nicht zu ihm passen, dann ist es ja sinnvoll, darüber zu reden und wahrscheinlich auch fruchtbar dazu bereden. Wenn es aber in so flüchtigen Alltagsbegegnungen ist, ist die Sache natürlich einerseits schwieriger, weil man es dann nicht mehr so bereden kann, andererseits auch einfacher, weil man es auch schneller abtun kann.
Das ist dann vielleicht auch der Fall, wenn Sie am Ende der Therapie was geschenkt bekommen, oder? Da habe ich mich nämlich gefragt, wie das die Beziehung beeinflussen kann, weil die ja im Prinzip mit dem Ende der Therapie beendet ist. Aber so ein rückwirkender Blick auf den Patienten, den man möglicherweise mit einem Geschenk verbessern könnte, das könnte dann dahinter stecken?
Ist es ja so. Patienten, die in einer analytischen Behandlung sind und die dauert ja in der Regel Jahre, die wissen natürlich am Ende der Behandlung, was es mit den Geschenken auf sich hat und werden das dann auch in der Regel gar nicht tun. Wenn jemand mit einem opulenten Geschenk am Ende einer Behandlung ankommt, dann ist das verdächtig. Nicht? Dann ist es fast so, als würde er so eine Marke setzen wollen und damit auch vielleicht vieles, was in der Analyse schwierig war, quasi ungeschehen machen wollen.
Dann muss man die Behandlung fast noch fortsetzen.
Dann müsste man sie fortsetzen. Man kann das natürlich positiv sehen und sagen, das ist eine Einladung zur Fortsetzung.
Ja, und was machen Sie dann mit diesen Geschenken? Wie gehen Sie damit um? Haben Sie da so ein Fensterbrett, wo Sie alles draufgestellt haben? Oder vielleicht eine Kiste, wo Sie die Patientengeschenke reinpacken und dann den Deckel zumachen?
Nein, dann müssten es ja viele sein. Wenn es ein Buch ist, kommt es ins Bücherregal. Und wenn es ein schönes, kleines, anderes Geschenk ist, dann stelle ich es irgendwo hin, wo ich sehen kann.
Also keine einfache Sache, das Geschenk in der Psychotherapie. Also vielleicht besser nicht schenken, wenn man es mit dem Therapeuten gut meint. Vielen Dank, Holger Peters. Er ist Psychoanalytiker und Vorsitzender der Psychoanalytischen Arbeitsgemeinschaft in Hamburg.
Danke Ihnen.
Und was wir akzeptieren, darum geht es in diesem Podcast. Und im Service ist die Bereitschaft, überhaupt irgendetwas zu akzeptieren, nicht besonders groß. Da soll alles laufen, das Personal freundlich und auf Zack sein. Und natürlich soll auch kein Tee kommen, wenn man Kaffee bestellt hat. Bei einem Besuch im Restaurant of Mistaken Orders, dem Restaurant der falschen Bestellungen, bereitet schon der Name darauf vor, dass hier was schieflaufen könnte. In dem Café in Tokio servieren Demenzkranke. Wie das funktioniert, hat sich Katrin Erdmann angeschaut.
Um kurz vor 12 Uhr mittags kommt Toshio Morita zur Tür rein und schon ertönt es.
Er
sei heute zum ersten Mal da, sagt er lachend, während seine Frau ihn liebevoll in die Seite knufft und korrigiert. Nein, du machst das schon seit einem Jahr. Okay, korrigiert er sich sofort und dürfte seine Antwort dennoch sofort wieder vergessen, denn der 86-Jährige hat Demenz. Aber immerhin kann er seine Arbeit beschreiben. Ich begrüße die Gäste, weise ihnen die Plätze zu und nehme die Bestellung auf. Und schon drückt ihm einer der Freiwilligen einen Zettel mit Klemmbrett in die Hand. Toshio Morita ist zugewandt, freundlich und schreibt sorgfältig eine 1 hinter den bestellten Kaffee auf seiner Liste. Einige Minuten später stellt ihm eine Freiwillige das Getränk aufs Tablett. Ein anderer sagt ihm, wer ihn bekommt. Der Tisch mit der roten Papierblume. An jedem Platz steht eine andersfarbige Blume, um Toshio Morita die Arbeit zu erleichtern. Konzentriert bringt er das Getränk der Kundin. Fehler macht er nicht. Das ist doch nahezu unmöglich, denn 6 Freiwillige schwirren um ihn herum. Es wird nichts dem Zufall überlassen. Eine Stunde lang wird er in dem Pop-up-Restaurant, das in der Stadt Shofu am Rande von Tokio einmal im Monat mittags öffnet, Kaffee und Kuchen an die Tische bringen. Dann kommt der nächste demenzkranke Mensch. Früher habe er viele Jobs gemacht, erinnert er sich, war Techniker auf einer Baustelle und Versicherungskaufmann. Dass er jetzt als Kellner auf seine alten Tage noch fachfremd arbeitet, störe ihn überhaupt nicht. Im Gegenteil, sagt Ehefrau Masako. Er hat selbst den Wunsch geäußert, dass er arbeiten möchte. Und ich habe gedacht, das ist eine gute Sache, das machen wir. Und einmal im Monat, bevor er dann herkommt, ist er schon morgens total aufgeregt und freut sich. Diese Kundin hat bei ihrer Arbeit Kontakt zu dementen Menschen gehabt und war neugierig auf das Café. Es ist sehr angenehm hier, sagt sie. Fehler habe ihr Kellner nicht gemacht und löffelt weiter ihren Kirschblütenkäsekuchen. Im Vergleich zu früher werden demente Menschen besser akzeptiert. Neben ihr sitzt eine andere Kundin, die eine Beratungsstelle für ältere Menschen leitet und darüber nachdenkt, ein ähnliches Café zu eröffnen. Allerdings, es sollte dann eins sein, in dem Menschen mit allen möglichen Handicaps arbeiten, also nicht nur demente Menschen. Orte, von denen es bisher nur wenige in Japan gibt, beziehungsweise eben immer nur solche, die aufpoppen und im Grunde sofort wieder verschwunden sind. Ich finde, dass Orte wie diese hier total wichtig sind für die japanische Gesellschaft, denn wir haben ein Problem mit der Überalterung. Wenn es also Orte für eine aktive Teilhabe gibt, ist das sehr gut. Ein Platz, an dem alle wieder Kraft und Energie schöpfen können. Yui Iwata gehört zu den Freiwilligen, die durch einen Verein das Pop-up-Café mittragen. Finanziert wird es durch Spenden und öffentliche Gelder. Menschen mit dementen Angehörigen können sich melden, wenn sie Interesse an einer Mitarbeit haben. Dass dieses und andere Demenzcafés immer nur kurz öffnen, hat verschiedene Gründe, auch finanzielle. Es wäre natürlich schöner, es würde einen permanenten Ort geben, aber es ist jedes Mal auch viel vorzubereiten und zu organisieren. Und nicht jede demente Person kann hier arbeiten. Es gibt auch welche, die ärgern sich direkt über die Kunden, sind leicht überfordert. Deshalb müssen wir genau gucken, wer ist geeignet und wer nicht. Also es gibt viele Hindernisse. Aber einmal im Monat ist schon mal besser als nichts, findet die 38-Jährige, die hauptberuflich als Erzieherin arbeitet. Wir möchten dazu beitragen, dass die Gesellschaft stärker sieht, dass demente Menschen auch arbeiten und etwas beitragen können. Und dass es ihnen Freude bereitet, die Arbeit auch ihrem Leben einen Sinn gibt. Für zumindest einen Teil der Freiwilligen sei die Mitarbeit zudem eine Möglichkeit, sich mit anderen über ihre Erfahrungen auszutauschen. Denn oft haben sie demente Angehörige im Haushalt zu versorgen.
Auch in Japan, dem Land mit der ältesten Bevölkerung, ist Demenz ein großes Thema. Das Restaurant of Mistaken Orders war unsere letzte Geschichte über die Akzeptanz. Wenn Sie Lust haben, hören Sie uns doch mal live, immer samstags ab 16 Uhr, dann auch mit Musik und Serie. Ich bin Susanne Balthasar und habe Sie durch diesen Podcast begleitet. Tschüss und bis bald.